Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom Montag, den 3. Februar 2025. Ich bin Maurice und ich freue mich ganz herzlich, euch zu begrüßen und mit euch durch die Themen der Woche zu stiefeln. Was war in Sachen Wirtschaftspolitik, in Sachen Migrationspolitik, in Sachen Klimapolitik, in Sachen Arbeitsmarkt etc. so los? Großes Drama im Bundestag. Friedrich Merz mit seiner CDU stimmt gemeinsam mit der AfD einen Antrag durch und der FDP, muss man der Vollständigkeit halber auch dazu sagen. Robert Habeck stellt seinen Jahreswirtschaftsbericht vor. Donald Trump erlässt die ersten Zölle und kriegt gleich Gegenmaßnahmen von Kanada, Mexiko und Co. auf dem Tablett präsentiert. Zeit also, das alles einzuordnen, werden wir heute machen. Vorneweg die Hinweise, und zwar ist am Mittwochnachmittag der Soziologe und Autor Professor Aladin El-Mafalani, vielen, wahrscheinlich allen von euch bekannt, zu Gast bei Thilo zum Interview. Es geht unter anderem auch um sein neues Buch, was jetzt rausgekommen ist, Kinder, Minderheit ohne Schutz. Sehr interessant, kann man sich drauf freuen. Mittwochnachmittag also. Und letzte Woche hatten wir ja angekündigt, dass Sarah Wagenknecht, BSW-Chefin, zum Interview zu Gast sein soll. Wegen der chaotischen Bundestagssitzung am vergangenen Freitag, das dann leider nicht mehr hingehauen und musste aufgeschoben werden. Wenn ihr mehr von diesen ganzen Inhalten wollt, wenn ihr das, was wir hier bei Jung und Naiv auf die Beine stellen, schätzt, dann sei euch gesagt, das geht natürlich nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen könnt und wollt, dann seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung, wie das funktioniert und wie das möglich ist. Ihr kennt das, bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Der Dank des ganzen Jung und Naiv Teams ist euch aber auch bei Beträgen unter 20 Euro selbstverständlich gesichert. Und damit würde ich vorschlagen, wir starten mal rein in die Meldungen der Woche, in das, was so anstand. Und wir müssen mit dem Elefanten im Raum anfangen, es geht ja gar nicht anders. Und zwar das, was Friedrich Merz, was die CDU da abgeliefert hat letzte Woche. Angefangen hat es mit einem Entschließungsantrag. Hier titelt die Tagesschau: Bundestag stimmt für Unionsantrag zur Migration. Ein von der AfD unterstützter Antrag der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik ist im Bundestag angenommen worden. Darin wird unter anderem die umfassende Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen gefordert. Ja, es war ein 5-Punkte-Plan. AfD, FDP haben dem zugestimmt. Das hat wiederum ganz viel ausgelöst in diesem Land. Unter anderem, dass beispielsweise die Auschwitz-Überlebende Eva Umlauf mit einem offenen Brief in der Süddeutschen Zeitung reagiert hat und Friedrich Merz aufgefordert hat, umzukehren. Tun Sie es nicht, Herr Merz, hat sie ganz oft erwähnt. Ja. Unterschätzen Sie die Rechtsextremisten nicht. Kehren Sie um auf dem Weg, den Sie am Mittwoch beschritten haben. Gehen Sie auf die anderen demokratischen Parteien zu. Finden Sie Kompromisse. Die gemeinsame Abstimmung hat die demokratische Brandmauer in ihren Grundfesten erschüttert. Am Freitag, kommen wir gleich zu, könnte zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte ein Gesetz im Bundestag gemeinsam mit den Rechtsextremen verabschiedet werden. In Klammern, das Gesetz hat es schon nicht geschafft, wissen wir ja heute. Die Brandmauer könnte niedergerissen werden. Tun Sie das nicht, kehren Sie um, Herr Merz, so schwer es Ihnen auch fallen mag. Auch Angela Merkel hat Friedrich Merz öffentlich kritisiert. Der Publizist Michel Friedmann, der auch hier bei Jung und Naiv zum Interview zu Gast war und sich da auch schon zu Merz und der Entwicklung der Union geäußert hat, hat darauf reagiert, empört natürlich, und ist aus der CDU ausgetreten. Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg hat angekündigt, sein Verdienstkreuz zurückzugeben. Die Kirchen haben die Union kritisiert, erstens für den Tonfall, den Merz und die Union mit diesem Antrag, aber auch wie eingebracht wurde, an den Tag legen. Zweitens dafür, dass es rechtswidrig ist. Auch da gab es sehr viel Kritik, dass das erstens das individuelle Recht auf Asyl mit Füßen tritt, was die Union plant. Das ist zweitens mit EU-Recht nicht vereinbar ist beispielsweise und mit anderen Verfassungsnormen, die wir hier noch so haben in diesem Land und auf die wir auch stolz sein können und die wir schützen sollten. Und dann noch, dass es Vorurteile schüren würde gegen Menschen mit Migrationsgeschichte. Auch das haben die Kirchen kritisiert. Das ist für eine Partei mit CM-Namen natürlich eine vernichtende Kritik, wenn sowohl katholische wie auch evangelische Kirche so reagieren. Und geendet hat es dann am Freitag damit, dass es neben dem Entschließungsantrag mit einem 5-Punkte-Plan zur Migration, den die CDU ja durchbekommen hat, ganz viel Kritik gab. Und am Freitag dann ein Gesetzentwurf, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz, abgestimmt werden sollte. Zwischenzeitlich hatten Union, FDP, SPD und Grüne, also die Fraktionsspitzen der Parteien, die Sitzung unterbrechen lassen, lange debattiert. Der Vorschlag war vor allem, die Union dazu, oder die Idee war von den anderen, die Union dazu zu bewegen, das Gesetz nochmal zurück in den Ausschuss zu schicken, damit die Union zur Besinnung kommt, damit es nicht abgestimmt wird. Friedrich Merz wollte es aber durchziehen und hat am Ende dann verloren, denn der Bundestag, wie hier ZDF titelt, hat das Migrationsgesetz, das Zustrombegrenzungsgesetz abgelehnt mit also einer hauchdünnen Mehrheit an Nein-Stimmen, 338 Ja-Stimmen zu 349 Nein-Stimmen bei 5 Enthaltungen. Wie kam es dazu? Nun, es gab Abweichler bei der FDP, auffällig viele, und auch Abweichler bei der CDU, die nicht abgestimmt haben, muss man dazu korrekt sagen. Bei der FDP haben auch manche mit Nein gestimmt. Und deswegen ist es eben nicht zu einer Mehrheit gekommen, die hat gefehlt. Ganz interessant finde ich hier noch, dass BSW für das Zustrombegrenzungsgesetz gestimmt hat, hingegen Linke, SPD und Grüne dagegen. Ja. Soweit also das Bild. Es gibt natürlich heftige Kritik an Merz. Er hat zu Recht, jetzt am Wochenende haben wir vor allem auch große Demonstrationen erlebt. Das hat Mitte der Woche angefangen, vor der CDU-Parteizentrale zum Beispiel, und ist dann immer größer geworden. Allein in Berlin waren jetzt 160.000 Menschen auf der Straße. Die Veranstalter gaben sogar an, dass es 250.000 gewesen sein sollen. Auch in Bonn, Regensburg, Ulm, Kiel, Potsdam und Braunschweig zog es teils tausende Menschen auf die Straße, während es in Köln eine Bootsdemo auf dem Rhein gab, wie das ZDF schreibt. Ja. Also, ein großer Sturm dagegen. Die CDU hat am heutigen Montag, kommt sie zusammen, um ein Sofortprogramm zu beschließen. Sprechen wir auch gleich drüber. Politstrategisch finde ich daran interessant, dass die CDU ja angewiesen sein wird auf Mehrheiten mit der SPD oder den Grünen nach der Bundestagswahl, mit aller Voraussicht und Wahrscheinlichkeit. Und das wird natürlich schwierig, wenn es jetzt kurz vorher also solch große Gräben davor gibt. Ökonomisch gab es auch viel Kritik an den Vorschlägen, denn wir haben letzte Woche im Wirtschaftsbriefing noch mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, dass die deutsche Wirtschaft, eine alternde Wirtschaft, natürlich darauf angewiesen ist, dass Menschen aus anderen Ländern herkommen, um hier zu arbeiten. Das ist für die Wirtschaft im Übrigen auch nicht gut ist, wenn es permanente Grenzkontrollen gibt, weil das Rückstau bedeutet, weil das die Logistik blockiert, ja. Und gerade Deutschland als große Handelsnation mit riesigem Exportüberschuss selbstverständlich auf den freien Verkehr von Waren, aber auch Arbeitskräften angewiesen ist. Ganz neben der, sage ich mal, humanistischen Dimension, ja, dass also gerade Deutschland mit seiner Geschichte, das kam ja auch in den Bundestag nochmal hinzu, es gab eine Gedenkstunde für die Überlebenden von Auschwitz und dann stimmt man mit den Rechtsextremen von der AfD so einen Antrag durch. Also es war auch, hat das Ganze nochmal verschlimmert natürlich. Und dass man mit dieser Geschichte, der da gedacht wurde, dann sagt, also das individuelle Recht auf Asyl, ja, das ist uns irgendwie egal und will mit so einer Notstandslösung dafür sorgen, dass in Deutschland die Grenzen dicht gemacht werden. Während, das muss man nochmal dazu sagen, die Zahlen und Fakten ist ja alles nicht hergeben, ja. Also wir sehen keinen explosionsartigen Anstieg bei der Kriminalität. Wir haben eine Aneinanderreihung von schrecklichen Einzelfällen, aber wir haben keinen Notstand, also jetzt nicht so, als wäre die öffentliche Ordnung komplett abgeschafft worden und würde nicht mehr greifen, als wären Behörden und Polizei und Co. massiv überfordert. Wir haben auch ja, seit letztem Jahr mehr Abschiebungen, weniger neue Erstanträge auf Asyl. Insofern, die Statistiken geben dieses hochgekochte, hochemotionalisierte Notstandsframing nicht her. Friedrich Merz hat auch in der Presse dann viel Kritik bekommen, beispielsweise hier in der Zeit. Friedrich Merz mit dem politischen Gespür eines Dilettanten. Er selbst hat freilich alles noch schlimmer gemacht. Erst erklären, man werde auf keinen Fall Gesetze mit den Stimmen der AfD gegen die anderen Parteien der Mitte abstimmen, dann sein Wort brechen, dann im letzten Augenblick kalte Füße bekommen, dann doch noch eine Einigung mit SPD und Grünen erreichen wollen, um dann trotzig im letzten Augenblick noch die ausgestreckte Hand der Regierungsparteien zu verschmähen und auf eine Abstimmung zu bestehen und um diese Abstimmung dann mit Pauken und Trompeten durchzufallen und die eigene Fraktion zu blamieren. Das muss man erstmal fertig bringen. Merz hat Prinzipien, das sollte man ihm nicht absprechen, aber er hat die politischen Instinkte eines Dilettanten, schreibt Alan Posener in der Zeit. Ja, und da ist ganz viel dran, ne? Wenn man mal überlegt, jetzt aus Sicht der CDU, das war ja alles eine Inszenierung mit Symbolpolitik, um sich als Law and Order Partei groß zu machen. Jetzt hat Merz irgendwie bewiesen, dass er doch für keine Mehrheiten sorgen kann, dass das Wort, was er vorher gegeben hat, nicht viel zählt. Und gerade in einer Welt, die außer Fugen gerät, ja, wo ein Donald Trump gerade einen Handelskrieg vom Zaun bricht, einen so affektgetriebenen aus der Angst und den ja steigenden Zustimmungswerten der AfD getriebenen möglichen bald Kanzler Merz zu haben, darf einem natürlich bedenklich stimmen, auch aus wirtschaftlicher Perspektive. Dann gibt's auch noch ganz praktische Kritik an dem Zustrombegrenzungsgesetz, zu dem übrigens auch angekündigt hatten, ja, das hätte ja noch, selbst wenn es angenommen worden wäre, im Bundestag durch den Bundesrat gemusst. Kai Wegner, regierender Bürgermeister in Berlin, wo Daniel Günther von der CDU, wo aber auch der grüne Teil der schwarz-grünen Bundesregierung von Hendrik Wüst in NRW angekündigt haben, das nicht mittragen zu wollen. Also selbst wenn es durch den Bundestag gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich im Bundesrat gescheitert. Aber es gibt auch praktische Kritik, zum Beispiel von der Gewerkschaft der Polizei, die hat mit Blick auf die mögliche Umsetzung vor mangelnden Kapazitäten bei der Bundespolizei gewarnt, wenn wir zusätzlich die Haft und Gewahrsam von aufgegriffenen Personen ohne gültige Dokumente beantragen sollen, würden wir als Bundespolizei an unsere Grenzen kommen, so Andreas Roßkopf, Vorsitzender für den Bereich Bundespolizei. Wir bräuchten dafür mehr Liegenschaften für Unterbringung, mehr Personal für Vorführung und Einlieferungen der Ausreisepflichtigen. Zudem sind mehr Ermittler nötig, um die Fälle gerichtsfähig zu machen, mit den Ausländerbehörden zu sprechen. Er forderte zudem mehr Personal, sollte es in Zukunft zu dauerhaften Kontrollen der Grenzen kommen. Die Bundespolizei müsste die 3.800 Kilometer Landesbinnengrenzen nach Vorstellung der Union vollkommen anders schützen als jetzt. Neben zusätzlichem Personal wären dafür auch modernere Ausstattungen nötig. Der Vorstoß der Union, alle vollziehbar ausreisepflichtigen Asylbewerber in Gewahrsam zu nehmen, ist nach Einschätzung des Verbands der Strafvollzugsbediensteten nicht umsetzbar. Wir haben keine Plätze, wir haben kein Personal. So René Müller, der Bundesvorsitzende. Ja, also auch praktisch das, was die Union vorgeschlagen hat, nicht durchführbar. Es gibt allerlei Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Es gibt Kritik auch von Ökonomen und aus der Wirtschaft. Umso interessanter ist, dass die CDU dieses Zustrombegrenzungsgesetz auch jetzt wieder in ihr Sofortprogramm mit aufgenommen hat. Das soll ja heute dann offiziell verkündet und beschlossen werden. Ein Entwurf liegt schon vor. Können wir mal kurz reingucken. Also erstmal die finanzielle Seite. Stromsteuer und Netzentgelte sollen um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde sinken. Was übrigens bedeutete hohe Bundeszuschüsse an die Netzbetreiber. Zuschüsse sind aber anders als Eigenkapital Spritzen, fallen die unter die Schuldenbremse. Und sowas zu versprechen und gleichzeitig zu sagen, machen dann noch fette Steuerentlastungen und halten die Schuldenbremse ein, lässt wieder, ja, wenn man nur die einfachen Grundrechenarten der Mathematik bemüht, lässt das einen wieder aufhorchen. Ne? Das passt nicht zusammen, das kann so nicht umgesetzt werden. Außerdem soll die Umsatzsteuer in Restaurants auf 7% sinken, um die Gastronomie und die Restaurantbesucher zu entlasten. Hier wäre wahrscheinlich, dass das gar nicht so krass weitergegeben würde, sondern die gebeutelte Gastronomie, die noch immer preis- und saisonbereinigt 15% weniger Umsatz macht als vor Corona, also als vor 2019, etwas zu entlasten. Wir erinnern uns, Olaf Scholz hat in der ARD-Wahlkampfarena 21 ja versprochen, einem Gastronomen, diese auf 7% gesenkte Mehrwertsteuer schaffen wir nie wieder ab. Haben sie abgeschafft, haben sie wieder erhöht auf 19%, das will die CDU jetzt ändern. Das ist übrigens eine Mehrwertsteuersenkung, die anders als die Mehrwertsteuer auf Strom, als die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel beispielsweise, nicht primär kleine Einkommen entlastet, sondern eher mittlere und große, denn ganz kleine Einkommen, für die ist der Besuch in der Gastronomie zu teuer, steht nicht an und deswegen würde da eine mögliche Umsatzsteuersenkung denen auch nicht viel bringen. Für Landwirtinnen und Landwirte soll es wieder die volle Agrardieselvergütung geben, eine Subvention für den Agrarsektor, die dem Klimaschutz entgegensteht. Dann in Sachen Arbeitszeit und Bürokratie will die Union einiges ändern. Also die Bonpflicht abschaffen, das deutsche Lieferkettengesetz abschaffen, in Klammern, obwohl es ja bald das europäische gibt. Unternehmen sollen außerdem mehr Flexibilität beim Einsatz ihrer Beschäftigten erhalten. Also die tägliche durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zu ersetzen, plant die Union, Überstundenzuschläge künftig steuerfrei machen und diese Aktivrente. Wer freiwillig weiterarbeitet, soll die ersten 2.000 Euro seines Monatsgehaltes auf die ersten 2.000 Euro ebenfalls keine Steuern zahlen müssen. Darin steckt übrigens ganz viel Ungerechtigkeit. Ne? Also es klingt alles nach Stammtisch. Darin steckt im Einzelfall sehr viel Ungerechtigkeit. Denn wenn wir nur mal das Beispiel Überstundenzuschläge nehmen, ja, dann ist ja geplant, das nur bei Vollzeit anzuwenden. Also die 41. Stunde soll dann steuerfrei gestellt werden. Wenn aber eine Mutter in Teilzeit arbeitet und auch da länger als ihr Arbeitsvertrag eigentlich vorgibt, nämlich sagen wir mal 30 statt 27 Stunden, ja, dann ist das auch eine Überstunde, die ist genauso viel wert wie die 27. Stunde als Überstunde zu machen, ist genauso viel wert wie die 41. Stunde als Überstunde zu machen, aber da die Überstundenzuschläge erst auf Vollzeitgehälter angewendet werden sollen, werden damit Teilzeitbeschäftigte benachteiligt, diskriminiert. Und Teilzeitbeschäftigte sind eben vor allem wegen der Care-Arbeit überwiegend statistisch gesehen häufig Frauen. Also es ist hier ein nicht besonders feministischer Vorschlag, den die Union hier hat. Außerdem soll es in Sachen Migration eben diese weiteren Verschärfungen geben, dieser 5-Punkte-Plan gegen, in Anführungszeichen, irreguläre Migration soll umgesetzt werden, dauerhafte Grenzkontrollen an allen EU-Außengrenzen, was gegen das EU-Recht und die EU-Vereinbarungen spricht, genauso wie Zurückweisungen von Menschen an der Grenze und ein zeitlich unbefristeter Ausreisearrest für ausreisepflichtige Straftäter und sogenannte Gefährder. Auch das Zustrombegrenzungsgesetz solle verabschiedet werden. Es würde einen Stopp des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte und mehr Befugnisse für die Bundespolizei bedeuten. Außerdem will die Union die umstrittene Vorratsdatenspeicherung durchsetzen, vor allem im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch, wie es in dem Papier heißt, und für Gewalttäter gegen Frauen die elektronische Fußfessel einführen. Das Cannabis soll wieder verboten werden. Und ganz interessant, das Heizungsgesetz, so steht es auch original im Vorschlag, nicht das Gebäudeenergiegesetz, sondern das Heizungsgesetz der Ampelregierung soll abgeschafft werden. Damit würde wahrscheinlich auch einhergehen die Förderung für den Ersatz der Öl- und Gasheizung durch klimafreundliche Alternativen, zum Beispiel die Wärmepumpe, nicht mehr zu fördern. Und das ist für viele eher eine Drohung. Wir wissen, haben wir in der letzten Sendung mit dem lieben Nachhaltigkeitsexperten Jens Brodersen besprochen, dass gerade im Neubau die Wärmepumpe mittlerweile zu fast in der Dreiviertel aller Fälle eingesetzt wird. Wenn man da weniger fördert, ja, dann trifft die Union da eigentlich auch eigenes Klientel, weil so, also die Eigenheimbesitzer und Eigenheimkäufer sind ja so ganz stereotypisch und klischeehaft die, die Union politisch als ihre eigene Klientel ausgemacht haben und die auch in ihren Formulierungen immer wieder vorkommen, denen würde man natürlich damit ein Eigentor schießen. Ja. Genauso wie dem Klimaschutz, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Im Surplus-Magazin gab es noch einen interessanten Artikel, da will ich nochmal kurz mit euch durchgehen, und zwar mal hypothetisch durchgegangen, wie eine Koalition von der CDU und der AfD, die Merz natürlich noch ausschließt, aussehen könnte. Und man merkt gewisse Einigkeiten, zum Beispiel, dass die Steuerpolitik vor allem diejenigen besser stellt, die viel verdienen oder viel besitzen. Die AfD geht sogar noch ein bisschen weiter als die Union. Was das angeht, will zum Beispiel die Erbschaftssteuer komplett abschaffen. Ja. Beide wollen den Soli streichen, beide wollen bei der Einkommenssteuer Spitzeneinkommen entlasten. Beide wollen kürzen im Sozialstaat, beide machen eine Arbeitgeberpolitik, ja, also zum Beispiel Deregulierung zulasten der Arbeitnehmer. Wir haben es jetzt hier bei dieser diesen flexibleren Arbeitszeiten beispielsweise. Ja, beide sind auch jetzt beim Mindestlohn nicht für einen höheren Mindestlohn, sondern dass es die Mindestlohnkommission entscheiden soll. Beide wollen mehr Arbeit während der Rente und natürlich ja Abschottung und Grenzzäune, eine deutliche Verschärfung der Zuwanderungspolitik. Wohingegen die sich uneinig sind, ist in Sachen Klima- und Industriepolitik sowie im Umgang mit Russland und natürlich das Thema Euro. Ein Ausstieg aus der EU oder aus dem Euro, das will die Union nicht, das will aber die AfD. Und insofern ist das Fazit, Alice Weidel und Friedrich Merz stehen beide für einen braunen neoliberalen Kurs, den sie mit aller Härte durchsetzen wollen. Beide Parteien propagieren den freien Markt und wollen den Staat zurückdrängen. Besonders drastisch könnten die geplanten Steuersenkungen für die Reichsten ausfallen, finanziert durch Kürzungen zulasten der Ärmsten und der Mittelschicht. Eine klima- und industriepolitische Strategie für die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht erkennbar. Und in dem Zusammenhang ist ganz interessant, dass Alice Weidel sich in der gestrigen Sendung bei Karim Joska zum Euro geäußert hat und so ein bisschen auf Distanz gegangen ist zu dem eigenen Parteiprogramm. Und zwar hat sie gesagt, für einen Austritt aus dem Euro ist es viel zu spät und weichte damit die Forderungen ihrer Partei im Programm zur bevorstehenden Bundestagswahl auf. Darin fordert die AfD nämlich einen Austritt aus der Europäischen Währungsunion sowie die Einführung einer nationalen Währung, also die Rückkehr zur D-Mark. Alice Weidel hat das selbst auch schon mal vorher, also den Ausstieg Deutschlands selber schon mal ins Spiel gebracht, ganz unabhängig vom AfD-Parteiprogramm. Also ist jetzt nicht so, als sei sie da irgendwie bisher als Kritikerin aufgetreten und will das jetzt mäßigen, sondern ja, vielleicht merkt sie einfach, wie krass diese Position ist und wie schlecht man die kommunizieren kann. In der Sendung saß sie ja mit einer Vertreterin von der Automobilindustrie und gerade die ist es ja, die exportorientiert sind, die unter dieser Aufwertung der D-Mark, ja, also wenn Deutschland aus dem Euro aussteigt und wenn die eigene Währung einführt, dann wertet die extrem auf, darunter leiden würde. Das wäre ein krasser Schock der Wettbewerbsfähigkeit, der wäre noch viel krasser als alles, was wir jetzt zum Beispiel durch die gestiegenen Energiepreise gesehen haben. Und gleichzeitig hat Alice Weidel aber nochmal gegen den Euro gewettert und zwar das gesagt, dass der Euro sowieso ungeordnet abgewickelt würde und er dabei viel Wohlstand und Vermögen kosten würde. Die Deutschen werden darunter am meisten zu leiden haben. Mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage bewertet Weidel den Euro als instabile Währung und verweist auf eine hohe Inflation, der Euro in seiner jetzigen Form werde keinen Bestand haben. Allerdings in typischer Weidel-Manier These an These gereiht, ohne ein Argument zu bringen oder sonst was. Insofern, ja, das ist die typische Alice Weidel-Strategie. Sie ist interessanterweise ausgebildete Ökonomin und hat sich viel mit Devisen und Devisenmärkten auseinandergesetzt. Also gerade das Thema Währungen wäre eigentlich qua Ausbildung eines ihrer Kernthemen. Umso widersprüchlicher, dass gerade von der AfD eben diese Euro-Position kommt. Denn in Wahrheit ist Deutschland der größte Profiteur des Euros. Nur dadurch konnte man den Euro für Deutschland, die eigene Währung, intern abwerten. Ja, also einen günstigeren Wechselkurs zum US-Dollar oder zu anderen Währungsräumen haben, als man gehabt hätte, wenn Deutschland eben nicht im Euro gewesen wäre. Und nur deshalb hat zum Beispiel auch diese Strategie funktioniert. Wir drücken in Deutschland die Löhne, um die Inflation niedrig zu halten und damit uns einen preislichen Wettbewerbsvorteil zu Frankreich, Italien und Co. aufzubauen. Also eben das, was Ökonomen interne Abwertung nennen, hat Deutschland gemacht. Deutschland hatte vor allem nach der Agenda 2010 deutlich niedrigere Inflationsraten als Frankreich und Italien. Eine gemeinsame Währungsunion lebt aber davon, dass alle die identische Inflationsrate erreichen oder zumindest annähernd identisch, also alle 2% und zwar jedes Jahr und nicht im Durchschnitt über alle Länder 2%, ist auch ein Fehler, den die Europäische Zentralbank immer wieder macht, immer nur auf den Durchschnitt zu gucken, und wichtig ist, dass alle 2% haben, denn was war geschehen? Und Deutschland hatte 10 Jahre lang eher 1%, Italien eher 3% und Frankreich genau 2%. Jetzt kann man das einmal durchspielen, wenn das 10 Jahre lang passiert, ist der Wechselkurs des Euro, ja, also nach außen in andere Währungsräume gerichtet, natürlich immer noch für alle drei gleich, aber italienische Produkte sind im Vergleich zu französischen und die wiederum im Vergleich zu deutschen Produkten deutlich teurer geworden, beziehungsweise die deutschen bei gegebener Qualität günstiger. Was passiert auf den Weltmärkten? Deutsche Produkte werden attraktiver, das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert sich, also die Wettbewerbsfähigkeit. Und siehe da, dann ist plötzlich der Exportüberschuss von Deutschland explodiert. Das ist nicht aus dem Nichts gekommen, sondern hat ganz klar mit dieser internen Abwertungsstrategie zu tun, von der Weidel scheinbar nichts weiß. Ja. Und gerade die AfD beklagt sich immer über Deindustrialisierung. Also dieser Euro-Austritt wäre für die deutsche Industrie, die ja gerade exportorientiert ist, der stärkste, schlimmste Schlag, den man überhaupt abfeuern kann oder den die Industrie überhaupt treffen kann. Da wir über die Inflation gesprochen haben, fahren wir das nochmal fort. Und zwar gibt es pünktlich zum Monatsende, wie gehabt, eine neue Inflationszahl. Und zwar ist die Inflation auf 2,3% im Januar gesunken. Ob sie allerdings wirklich gesunken ist, kann man aber im Jahresvergleich ja noch gar nicht festmachen, denn müsste man nochmal schauen, wie haben sich die Preise im letzten Monat entwickelt. Das ist immer die Statistik, die eher Richtung 10.2., 12.2. irgendwie so kommt. Können wir also erst in den nächsten Briefings uns genauer anschauen. Aber immerhin ist im Jahresvergleich, ja, da ist der Verbraucherpreisindex wieder näher an dem 2%-Ziel dran. Das ist erstmal erfreulich, das ist gut. Das ist darauf zurückzuführen, schreiben hier die Statistiker, dass der Anstieg der Verbraucher, dass die Preisermäßigungen bei Nahrungsmitteln und Pauschalreisen gegenüber dem Dezember 24 gegeben hat. Energie verbilligte sich im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,6%. Im Dezember hatte sich ebenfalls ein Rückgang um 1,6% ergeben. Nahrungsmittel verteuerten sich im Vergleich zum Vormonat zwar um 0,8%. Im Dezember hatte der Preisanstieg allerdings noch 2% betragen. Ja, schauen wir uns alles an, wenn wir die richtige Statistik dafür haben. Mit diesen vorläufigen Zahlen, über die Jahre gerechnet, kann man das, wie gesagt, nicht vergleichen. Denn es kann sein, dass die Preise jetzt nur weniger stark gestiegen sind und deswegen die Inflationsrate sich abgeflacht hat. Schauen wir uns alles im Detail an. Erstmal ist die wichtige Information, es ist wieder näher dran am Inflationsziel. Und noch interessanter finde ich, was wir jetzt hier lernen werden. Und zwar gibt es eine neue Auswertung vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, gewerkschaftsnah. Die haben nämlich mal gerechnet, wie eigentlich die Inflationsrate war für Leute, je nachdem, welches Einkommen sie hatten. Und siehe da, hier sehen wir die allgemeine Inflationsrate. Ja, also im Jahr, nach dem Sommer 22 ging es hoch in Richtung 10%, ja, 8, noch was nach den Korrekturen und mittlerweile wieder runter. Das sieht aber anders aus, wenn man beispielsweise ein alleinlebender Gutverdiener mit 5000 Euro ist. Da war nämlich die individuelle Inflationsrate niedriger. Warum? Naja, weil man eben mehr Geld sparen kann und weil man, weil die Ausgaben für Nahrungsmittel und Energie, das sind gerade die Bestandteile, die eben extrem extrem teurer geworden sind, nicht so einen großen Anteil am Einkommen ausmachen. Deswegen ist man weniger betroffen und man sieht es hier schon sichtbar, ja, also Alleinlebende ab 5000 Euro hatten eine deutlich niedrigere Inflationsrate hier zu den Hochzeiten Ende 22, Anfang 23. Das ist fast ein Prozentpunkt Unterschied hier, also schon deutlich, fast 2% sogar, schon deutlich. Hingegen ein Paar mit zwei Kindern deutlich größere Preissteigerungen als der Durchschnitt. Die haben hier über der 10%-Marke gelegen, also rund 2% mehr individuelle Inflationsrate gehabt als der Durchschnitt. Warum? Naja, gleiche Erklärung. Wenn man wenig verdient, gerade wenn man dann zwei Kinder hat, dann sind die Ausgaben für Lebensmittel und Energie, man macht einen großen Teil des Einkommens oder des, der insgesamten Ausgaben aus und deshalb ist man von dieser Inflation, von diesen Preissteigerungen stärker betroffen. Ganz interessant ist aber, dass sich das jetzt verändert. Also in der Hochphase sehen wir, dass eben dieses Paar stärker belastet war. Mittlerweile, weil Energiepreise wieder günstiger werden, Nahrungsmittelpreise günstiger geworden sind, beziehungsweise nicht mehr gestiegen sind, dafür aber Dienstleistungen teurer geworden sind beispielsweise und Reisen, ist es so, dass Alleinlebende mit gutem Einkommen gerade hier in diesem Jahr oder im letzten Jahr stärker belastet wurden als das Paar, was eher weniger Einkommen zur Verfügung hat, denn die nehmen, also die Gutverdiener nutzen, gemessen an ihren Gesamtausgaben, haben die eben höhere Ausgaben für Gastronomie, für Friseur, für sonstige Dienstleistungen, für Reisen und dadurch werden sie individuell ein bisschen stärker betroffen. Das kompensiert natürlich überhaupt nicht, was eben kleinere Einkommen vorher hier im Jahr 22 und 23 zusätzlich an Last zu schultern hatten. Ja. Hier nochmal ganz interessant jetzt hier die Analyse auf Lebensmittelpreise bezogen. Höhere Lebensmittelpreise treffen ärmere Haushalte besonders. Hier sehen wir bei Alleinlebenden, ja, je größer das Einkommen, desto geringer die individuelle Inflationsrate und desto weiter unter dem Durchschnitt. Bei Paaren ist es ebenso, nicht ganz so drastisch hier in der Grafik dargestellt, aber wir sehen hier, dass ein Paar mit zwei Kindern und 2 bis 2600 Euro eben deutlich stärker belastet wurde, als ein Paar mit zwei Kindern 5000 Euro dann zur Verfügung hat. Da war die Inflationsrate ein bisschen niedriger. Stärkt also unsere Analyse, die wir hier im Wirtschaftsbriefing ja schon häufig hatten, nämlich hohe Lebensmittelpreise sind vor allem sozial ungerecht und treffen kleinere Einkommen besonders. Genauso ist es bei den Strompreisen. Ja, sehen wir genau das Gleiche. Hier oben alleinlebend, darunter, wie es bei Paaren ist. Und siehe da, je kleiner das Einkommen, desto überproportional, überdurchschnittlich, besser gesagt, ist die Belastung durch die höheren Strompreise gewesen. Bei Alleinlebenden bis 900 Euro sieht man das hier besonders krass. Ja, da hat allein Strom in der Hochphase 4,5 Prozentpunkte Inflationsrate ausgemacht, während es im Durchschnitt eben nur 2 waren. Also doppelt so stark die Belastung. Und das ist heftig. Dann noch interessant für die Kosten für Gaststätten. Das hatten wir eben, das ist ja im CDU-Sofortprogramm mit drin, dass sie da die Mehrwertsteuer senken wollen. Aber weil eben Gastronomie eher was für wohlhabendere Leute und Familien ist, werden die dadurch stärker belastet, wenn dort die Preise steigen. Und kleine Einkommen, hier bis 900 Euro im Monat, die können sich das ohnehin nicht leisten. Da ist die Belastung eben unterdurchschnittlich. Je höher das Einkommen, desto größer und überdurchschnittlich. Eine sehr interessante Analyse. Die Inflationsbelastung spiegelt diesen Effekt wider. Einkommensstarke Familien hatten im vergangenen Jahr eine Inflationsrate von 2,3%, jetzt gegen Ende der Inflation. Einkommensschwache ein bisschen weniger, das stimmt, das ist die der positive Teil der Erzählung. Der negative ist natürlich, dass sie vorher stärker belastet wurden. Die Ökonomin Tober erwähnt allerdings, einkommensstarke Haushalte können einfach ihre Sparquote senken, um ihr Konsumniveau zu halten, etwas weniger Geld ins Aktiendepot einzahlen und schon ist der Kostensprung bei den Versicherungen nicht mehr so schlimm. Haushalte mit geringen Einkommen hingegen hätten nicht nur eine viel geringere Sparquote, sondern meistens auch keine finanziellen Rücklagen und damit kaum Puffer. Diese Belastung ist schwer zu verkraften. Zudem können einkommensstarke Haushalte leichter mit der Inflation umgehen, indem sie etwa Vorräte bilden, wenn Produkte mal besonders günstig seien. Einkommensarme Haushalte können das nicht, weil sie nicht einfach in Vorkasse gehen können. Silke Tober vom IMK warnt zudem davor, dass die Bundesregierung selbst zum Preistreiber werde. Das ist jetzt nochmal interessant. Staatliche Abgaben erhöhen die Preise zusätzlich, etwa der CO2-Preis auf Energie, die gestiegene Mehrwertsteuer auf Gaststätten und die Luftverkehrsabgabe auf Tickets. All das hat verhindert, dass die Inflation deutlich schneller zurückgegangen sei, so Tober. Allerdings seien solche Abgaben ja auch eingeführt, um gesamtgesellschaftliche Ziele zu erreichen, wie etwa mehr Klimaschutz. Die Inflation auf einem niedrigen Niveau zu halten, ist also alles andere als trivial und eine der großen Herausforderungen der nächsten Bundesregierung. Die Analyse ist besonders deshalb interessant, weil es eine neue Studie gibt, über die die Tagesschau berichtet hat. Das ist ganz interessant. Und zwar vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft von Jonathan Federle. Und der hat eben so eine Inflationsstudie gemacht, Inflation Surprises and Election Outcomes. Und darin wurden 365 Wahlen in 18 Industrieländern zwischen 48 und 23 analysiert. Das Ergebnis, eine hohe Inflation von 10% und schwache Gehaltszuwächse, können Parteien an den politischen Rändern bei Wahlen bis zu 2,8% an Zuspruch bringen. Grund dieser Wählerwanderung sei der Frust der Bürger über immer weniger Geld im Portemonnaie, sowohl ein Teil des Zuspruchs für Donald Trump in den USA als auch für die AfD und das BSW in Deutschland seien damit zu erklären, so Federle. Ja, Ausrufezeichen kann man nur dahinter machen. Bei der Wahl von Donald Trump war das sehr eindeutig, dass Inflationsverlierer deutlich häufiger für Trump gestimmt haben. Umso, wie soll ich sagen, interessanter ist es, dass gerade Donald Trump jetzt mit der Einführung von neuen Zöllen ja die Preise treibt. Ja, erkennt er auch selber an, hat jetzt, nachdem Kanada angekündigt hat, auch höhere Zölle einzuführen beispielsweise und dass es jetzt da eben diesen Konflikt gibt, hat er gesagt, naja, das sind jetzt Schmerzen, das sieht er schon, ja, aber die würden ja, das wäre quasi ein Opfer für ein höheres Ziel und Amerika werde es in Zukunft wieder gut gehen und er ermuntere alle in den USA zu produzieren statt woanders, bliblablub. So seine Erzählung, ja, also die Leute sollen doch die gestiegenen Preise durch seine Zollpolitik aushalten, weil das für ein höheres Ziel sei, finde ich mal eine schwierige Argumentation. Aber das ist das, was ja vorher schon, also wir hier besprochen hatten, aber auch in Analysen klar war, dass Donald Trump eigentlich dass die Inflationsverlierer, die Donald Trump gewählt haben, weil die Inflation zu hoch war, eigentlich einem Widerspruch auf den Leim gegangen sind, einem faulen Versprechen, nämlich, dass Donald Trump ja mit seiner Zollpolitik die Preise weiter treiben wird und sie eben nicht weiter runterbringt, anders als er versprochen hatte. Das Thema Inflation wird für die Wahlen sicherlich noch interessant und wichtig und ausschlaggebend. Die Grünen haben das so ein bisschen verstanden, wie man hier auf dem Wahlplakat sieht. Leben bezahlbar machen. Die Linke macht das auch sehr stark zum Thema. Die AfD allerdings auch. Und gerade diese Analyse, wer ist eigentlich von der Inflation wie betroffen, sollten sich am besten nochmal alle Parteien anschauen, um in den letzten Wochen vielleicht ihre Strategie dahingehend anzupassen. Neue Zahlen vom Arbeitsmarkt, sehr schockierende Zahlen vom Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit steigt auf fast 3 Millionen. Die Befürchtungen sind zunächst nicht eingetreten, schreibt die Tagesschau. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland im Januar zwar kräftig gestiegen, bleibt aber unter der 3-Millionen-Marke. Warum auch immer diese 3-Millionen-Marke jetzt irgendwie so eine symbolische Grenze gewesen sein soll und es gut ist, dass da 7.000 Menschen weniger als diese 3 Millionen offiziell arbeitslos waren, weiß nur die Tagesschau. Aber laut der Bundesagentur für Arbeit waren im ersten Monat des neuen Jahres 2,993 Millionen Menschen ohne Job, fast 3 Millionen. Das waren 186.000 Arbeitslose mehr als im Vormonat und noch viel wichtiger der Vorjahresvergleich, 187.000 Menschen mehr als im Januar 2024. Die Arbeitslosenquote schießt damit von 6,0 auf 6,4% nach oben. Der höchste Stand seit 10 Jahren. Noch höher waren die Arbeitslosenzahlen zuletzt im März 2015 mit 3,017 Millionen Arbeitslosen. Dazu kommt, die Nachfrage nach Arbeitskräften geht zurück. Die Wirtschaftsschwäche hinterlässt immer tiefere Spuren. Ein Indiz dafür, die Nachfrage nach Arbeitskräften geht weiter zurück. Im Januar waren 632.000 freie Arbeitsstellen bei der Agentur gemeldet, also 66.000 weniger als vor einem Jahr. Jetzt muss man sagen, diese 632.000, das sind nur gemeldete Stellen, die die Firmen offiziell an die Arbeitsagentur melden, ist nicht das vollständige Bild. Dafür gibt es ja diese Umfragen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die wir uns immer angucken und sehen dann offene Stellen. 1,07 Millionen sind es, glaube ich, im Moment. Und die sind ein umfassenderes Bild. Trotzdem passt dieser Rückgang von 66.000 sehr gut auch zu den Ergebnissen des IAB, denn wir hatten ja mal 2 Millionen offene Stellen. Da sind wir von weg, das geht zurück, genauso wie es dann jetzt hier eben auch bei der Arbeitsagentur ankommt und zurückgeht. Zusätzlich gibt es 293.000 Beschäftigte, die konjunkturelles Kurzarbeitergeld beziehen. Das sind noch die Daten vom November, noch nicht vom Januar. Und zum Vergleich, im September waren es noch 221.000, also 72.000 mehr. Arbeitgeberpräsident Rainer Dröger nannte die Arbeitsmarktzahlen ein Alarmsignal. Es sei Zeit zu handeln. Nötig sei ein grundlegendes Umdenken in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die neue Regierung müsse die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Bürokratieabbau, Reform bei den Lohnzusatzkosten und günstigere Energiepreise. Dann kommt Deutschland auch wieder auf den Wachstumskurs und dann gelinge die Wende am Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarktexperte Martin Müller von der KfW rechnet für das laufende Jahr aber nicht mit einer durchgreifenden Erholung. Im Jahresschnitt werde die Zahl der Arbeitslosen voraussichtlich bei 2,9 Millionen liegen, also 100.000 mehr als im Vorjahr und der vierte Anstieg in Folge. Das widerlegt ein bisschen dieses Narrativ, was noch immer virulent ist, nämlich, dass Deutschland ja einen allgemeinen Arbeitskräftemangel habe. Wir haben einen Fachkräftemangel, aber keinen allgemeinen Arbeitskräftemangel, was man an diesen Zahlen ja sieht. Es sind 200.000 neue Menschen zugekommen, die Arbeit suchen, aber gerade keine finden. Offensichtlich kein Arbeitskräftemangel, sondern ein Jobmangel. Und interessant finde ich auch, wir haben jetzt im letzten Jahr Talkshow für Talkshow über 16.000 Totalverweigerer gesprochen. Währenddessen gibt es mehr als 10-mal so viele Menschen, die ihren Job verloren haben. Darüber wurde aber irgendwie nicht gesprochen. Also die Talkshow zur Arbeitslosigkeit, die habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Die gab es zumindest nicht zur Primetime. Und vielleicht sind das die falschen Prioritäten, die wir da setzen. Heraus kam auch der neue Jahreswirtschaftsbericht, passenderweise dazu. Robert Habeck hat ihn präsentiert. Ein Mini-Wachstum für 25 gibt es statt 1,1 nur noch 0,3% Wachstum. So steht es jetzt im offiziell vorgestellten Jahreswirtschaftsbericht. Die Beschäftigungsperspektiven seien für Arbeitslose weiterhin schwierig. Die Bundesregierung rechnet deshalb in diesem Jahr mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 6,3%. Ist das, was wir gesehen haben gerade eben. Besonders hart trifft es auch die deutsche Industrie und die Investitionen. Niedrige Kapazitätsauslastung, schwache Auftragslage und eine erhöhte Unsicherheit, heißt es dazu im Bericht. Habeck macht dafür indirekt auch die eigene Regierung verantwortlich. Die hatte im Sommer 24 neue Wirtschaftshilfen angekündigt, die dann aber nicht mehr vollständig umgesetzt, das sogenannte Wachstumschancengesetz. Wir hatten dort einen Wachstumsimpuls von 0,5% vorgesehen. Der bleibt jetzt aus. Außerdem sieht Habeck durch die vorgezogene Neuwahl eine große Verunsicherung. Es ist ja einsichtig, dass Menschen sich erstmal zurückhalten, weil die gucken wollen, ob es noch irgendwo eine Subvention oder eine Steuersenkung gibt. Die Folge sei eine Hängepartie zu Lasten der Wirtschaft. Beim Thema Wärmepumpen sehen wir es ja genau andersrum. Aus Angst davor, dass die Subvention für Wärmepumpen wegfällt, wo man mit Blick auf das Sofortprogramm der Union jetzt also gute Gründe für hat, sich da Sorgen zu machen, sehen wir das Gegenteil, nämlich dass jetzt gerade nochmal ein Run auf Wärmepumpen läuft, um da die Förderung nochmal einzuheimsen. So klar ist es aber nicht, aber grundsätzlich hat er natürlich recht, diese Unsicherheit, und die ist über diese Regierungsfrage hinausgehend, nämlich was passiert mit den Energiepreisen in Zukunft, ja, beispielsweise, wann gibt es wieder volle Auftragsbücher, was passiert jetzt mit den Zöllen auf die deutsche Industrie durch Donald Trump, all das, ja, große Unsicherheit. Und was noch immer fehlt, ist der Binnenkonsum lahmt und ein Konjunkturpaket. Robert Habeck hat das Ganze auch vorgestellt und das schauen wir uns mal an, was er denn dazu sagt und wie seine Analyse geht.
Wirtschaftsbericht fasst zusammen, wo Deutschland steht und die Diagnose ist ernst. Es gibt zwar auch positive Entwicklungen, die Stabilisierung der Ausrüstungsinvestitionen ist festzustellen. Es gibt eine steigende Nachfrage nach Krediten, auch nach Baukrediten, auch Baugenehmigungen steigen. Aber insgesamt hängt Deutschland in einer Stagnation. Wir reduzieren die Prognose für ein Wirtschaftswachstum von 1%, 1,1% auf 0,3. Das hat im Kern drei Gründe. Erstens die Wachstumsinitiative, das wirtschaftspolitische Programm der Ampelregierung kann nicht umgesetzt werden oder nicht vollständig umgesetzt werden. Wir hatten dort einen Wachstumsimpuls von ungefähr 0,5% errechnet bzw. vorgesehen. Der bleibt jetzt aus. Zweitens führt die vorgezogene Neuwahl dazu, dass die innenpolitische Unsicherheit nach wie vor steigt oder groß ist. Das ist ja relativ einsichtig, dass Menschen, die jetzt verschiedene Programme hören und sich überlegen, ob sie investieren oder etwas kaufen, vielleicht Zurückhaltung an den Tag legen, weil sie mal gucken wollen, ob es noch irgendwo eine Subvention, eine Steuersenkung oder etwas anderes gibt. Also das ist die Hängepartie, die logische Konsequenz dieser vorgezogenen Neuwahl ist, vor der ich auch immer gewarnt habe, dass wir dadurch den Aufschwung verzögern, nun passiert ist. Und das Dritte ist die außenpolitische oder geopolitische Unsicherheit auf den Märkten, vor allem durch die Wahl von Donald Trump und die Ankündigung von Zöllen. Die Zölle oder drohende Zölle sind nicht eingerechnet in den Jahreswirtschaftsbericht und ich werbe noch einmal darum, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, diese auch zu vermeiden. Zölle treiben die Inflation, sorgen dafür, dass die Güter teurer werden, verhindern gemeinsame Märkte. Das ist für eine Exportnation für Deutschland.
Warum konnten die es nicht mit einrechnen? Man weiß ja noch gar nicht, was Donald Trump plant. Der Jahreswirtschaftsbericht wird mit viel Vorlauf erstellt. Insofern, das wäre jetzt unseriös gewesen, kann man nur als Risiko quasi in Aussicht stellen.
Drohlich, aber es ist insgesamt zum Schaden der Menschen in jeweils den Wirtschaftsräumen. Das gilt mit einem kleinen Schlenker auch zu der Debatte, die wir gleich im Anschluss an diese Pressekonferenz führen, auch für den europäischen Binnenmarkt. Er ist der Stabilisator für das Wirtschaftswachstum in Deutschland und eine Schwächung des Binnenmarktes, möglicherweise gar eine Infragestellung des Binnenmarktes durch Unachtsamkeit oder durch Plan, würde tatsächlich die deutsche Wirtschaft runterreißen. Anders als wir es in der Vergangenheit gemacht haben, haben wir den Fokus jetzt vor allem auf den strukturellen Pfad Deutschlands gerichtet, im Unterschied zu den jeweils konjunkturellen Krisen. Und wenn man sich die strukturelle Entwicklung des Landes anschaut, ich zeige Ihnen mal eine Grafik, im Grunde seit 2018 keine nach oben Entwicklung der deutschen Wirtschaft haben. Es gibt die Abstürze, hier Corona, und dann immer wieder auch die jeweiligen konjunkturellen Herausforderungen und Einbrüche, die wir dort sehen. Dann haben wir uns immer wieder erholt davon, aber anders als in den Vorjahren bei den Wirtschaftsberichten hier oder da, dürfen wir uns jetzt nicht mehr drüber hinweg täuschen, dass diese lange Zahlenreihe zeigt, dass wir ein strukturelles Problem haben. Da ist der Blick vielleicht eine Zeit lang nicht scharf genug gewesen. Man hat immer den jeweiligen Aufschwung nach der Krise gesehen und dachte, na, dann geht's hier doch bestimmt weiter. Aber die Zahlen, die Daten sind, denke ich, sehr eindeutig. Wir stagnieren und wir stagnieren seit langem schon.
Sinnbildlich dafür ist übrigens die schlechte Videoqualität, die Phoenix in ihrem Livestream von vor Ort hatten. Ja, wird gleich besser, entschuldigt es.
In Deutschland. Damit einhergeht, dass auch das Potenzial der Wirtschaft zurückgegangen ist, also das Potenzial Wachstum, das, was möglich zu erreichen wäre, wenn politische Stabilität da wäre und die Neuwahlen hätten zu einer Regierungsbildung geführt, wir hätten einen Haushalt und die Menschen in Deutschland sind gut gelaunt, sinkt ebenfalls dann hätten wir nur noch eine Wachstumschance von ungefähr 0,5% mit abnehmender Tendenz. Auch das Resultat der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte. Deswegen meine ich, wir kommen mit den etablierten Mitteln, mit denen wir in der Vergangenheit Wirtschaftspolitik betrieben haben, nicht weiter. Sie sind ja quasi der Grund dafür, dass wir diese Stagnation in der deutschen Wirtschaft haben. Mit etablierten Mitteln meine ich im Grunde eine Überprüfung alles dessen, was die Regeln der letzten 15 Jahre ausgemacht hat. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Jahreswirtschaftsbericht ein Kapitel auch zum Bildungsbereich hat, der natürlich nicht Zentralbereich der Bundesregierung ist. Das ist ja Ländersache. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass inzwischen die Zahl derjenigen, die ohne Schulabschluss in der Alterskohorte zwischen 20 und 35 sind, fast 3 Millionen Menschen sind. Das hat auch etwas mit Migration zu tun, selbstverständlich, aber nicht nur. Auch bei Menschen, die hier geboren sind, bei Deutschen, die hier geboren sind, steigt wieder die Zahl von Menschen ohne Bildungsabschluss und sie zieht eher an. 13% der 18- bis 24-Jährigen, die heute die Schule verlassen, verlassen sie ohne Berufsqualifikation. Das ist weit über dem europäischen Durchschnitt, der liegt bei 8,5. Auch das ist eine zu hohe Zahl, aber sie wirft natürlich eine systematische Frage auf. Das meine ich mit einem Beispiel dessen, dass wir die Regeln der Vergangenheit nochmal uns genau anschauen. Im Bildungsbereich beispielsweise ist ebenfalls Arbeit zu verbringen. Zweitens, und das will ich nicht verschweigen, haben wir uns mit den fiskalpolitischen Bedingungen beschäftigt.
Endlich mal, und das ist jetzt ein Novum, dass Robert Habeck auf Basis des Jahreswirtschaftsberichts endlich mal einsieht. Die Politik, die Fiskalpolitik, wo also maßgeblich Steuern und Ausgaben, ja, Haushalt, Christian Lindners Metier, die hat zu sehr auf dem Bremspedal gestanden.
Und in Übereinstimmung mit den Analysen von dem Internationalen Weltwährungsfonds, der OECD und der Europäischen Kommission haben wir festgestellt, dass Deutschland anders als die anderen europäischen Staaten oder die G7 die Kreditaufnahme aus der Corona-Zeit schneller abgebaut haben. Wir haben also eine restriktivere Finanzpolitik gehabt als vergleichbare Industrie- und Wirtschaftsnationen, sodass wir zu dem Schluss kommen, dass aus der Fiskalpolitik heraus keine Wachstumsimpulse in den letzten 2 oder 3.
Das ist ein krasser Satz. Ja. Christian Lindner hat keine Wachstumsimpulse gebracht.
Jahren gegeben worden können. Das heißt also, wir haben eine Bremswirkung durch die Fiskalpolitik. Auch das gehört zu den Fragen, die jetzt diskutiert und dann auch hoffentlich bald beantwortet werden müssen. Ich zeige Ihnen einmal die Investitionsquote Deutschlands im internationalen Vergleich und hier in der Zeitreihe von 1991, das ist dort bis zur Gegenwart. Wir sind die rote Linie. Die USA ist die hellblaue Linie und die dunkelblaue Linie ist der Durchschnitt der europäischen Staaten. Sie sehen also, dass Deutschland bezogen auf seinen BIP systematisch unterinvestiert. Systematisch unterinvestiert. Das führt natürlich dann irgendwann zu ausgeglichenen Haushalten und einer geringen Verschuldungsquote in den Haushalten.
Und das waren schon nur die Bruttoinvestitionen, das waren nicht die Nettoinvestitionen, also da war nicht abgezogen, ja, wenn man neu, was investieren wir neu, minus, was verliert eigentlich die bestehende Infrastruktur an Wert, sondern das war nur dieses Brutto, was geben wir neu rein. Die Bruttoinvestitionen waren in den 70er Jahren, ja, vor 50 Jahren, bei 5% der Wirtschaftsleistung, 4% der Wirtschaftsleistung. Jetzt gerade haben wir es ja in der Grafik hier gesehen, ne? Ist man hier Krebsmann bei,
führt natürlich da
bei 2-3% der Wirtschaftsleistung entlang. Ja, wenn das hier noch weiter zurückgehen würde, dann hätte man das erkannt, wo kommen wir auch selber her. Aber es ist wirklich schon bitter.
Dann irgendwann zu ausgeglichenen Haushalten und einer geringen Verschuldungsquote in den Haushalten. Aber es kann ja gar nicht anders sein, als dass es zu einer Unterinvestition in der Daseinsvorsorge beziehungsweise der Infrastruktur führt. Und mit Investitionen sind natürlich dann auch Bereiche gemeint, die wirklich Innovation schaffen, also Fortschritt, Entwicklung, digitale Technik und so weiter sind dazu zu zählen. Insofern steht die nächste Bundesregierung und wir auch alle vor einer großen Herausforderung. Wir können dort nicht stehen bleiben. Eine strukturelle Krise muss anders, nämlich umfassender bearbeitet werden als eine konjunkturelle Schwächephase. Die Debatten der letzten auch 3 Jahre sind immer darauf konzentriert gewesen, die Energiepreise runterzubringen, aber die anderen Bereiche sind häufig nicht umfassend genug gesehen worden. das muss sich jetzt ändern. Vielleicht, weil das jetzt...
Naja, die Konjunkturkrise haben wir schon auch noch zusätzlich, dadurch, dass die Reallöhne ja noch immer 3% niedriger sind als 2019, dass der Verzicht in der Zwischenzeit den Leuten noch immer weniger Kaufkraft lässt. Die Konjunkturkrise sehen wir daran, dass 15% weniger preis- und saisonbereinigter Umsatz in der Gastro stattfindet, dass im Einzelhandel wir jetzt langsam erst wieder auf die Umsätze preis- und saisonbereinigt kommen, die wir vor der Krise hatten. Also da gibt's sehr viele Indikatoren, die uns zeigen, oh, wir haben auch eine Konsum- und eine Konjunkturkrise. Und dagegen hat die Ampel nicht genug gemacht. Habeck hat es gerade eigentlich gesagt, dass er nur auf die Energiepreise rekurriert, reicht natürlich nicht, denn Energiepreise sind ein Teil der gesamten Preise. Wir haben eben in der Inflationsanalyse gesehen, gerade kleine und mittlere Einkommen, die einen großen Anteil ihres Einkommens ausgeben, in den Supermarkt tragen, die hatten eine individuell höhere Inflationsrate. Ergo, von denen geht auch die Konjunktur- und Konsumkrise aus. Die muss man entlasten, um diese Krise zu lösen. Das hat die Ampel nicht gemacht. Und auch die Energiepreise. Ist ja schön und gut, dass wir eine Strom- und eine Gaspreisbremse hatten. Die ist allerdings jetzt bei mehr als einem Jahr schon wieder vorbei. Und die hat nur die Spitzen abgefedert. Der Durchschnittspreis für die Gasheizung, ja, für Verbraucher, die mit Gas heizen, liegt laut Verivox bei 11 Cent die Kilowattstunde. Das ist immer noch fast doppelt so viel wie die 6 oder 5 Cent, die wir 2020 und davor hatten. Insofern, da ist die Krise noch immer da und die Löhne haben sich nicht verdoppelt. Die sind ungefähr im Schnitt so um 20% gestiegen, ja, im Vergleich zu 2020. Aber damit lassen sich ja nicht einfach so irgendwie 70, 80, 90% höhere Heizkosten bezahlen, ohne woanders einzusparen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. So geht die Rechnung nicht auf. Und das ist auch ein Versagen der Ampel. Interessant fand ich allerdings und bemerkenswert, dass Robert Habeck sehr offen und ehrlich über das eigene Versagen in Sachen Fiskalpolitik der Ampelregierung und damit natürlich über Christian Lindner gesprochen hat, was er sonst immer vermieden hat. Noch ein paar andere Meldungen, und zwar hier, Finanzminister Jörg Kukies hat Notlagenkredite, die man während Corona für Energiehilfen beispielsweise vorgesehen hatte, die man nicht gebraucht hat, genutzt, um die wieder zurückzuzahlen, denn die Gelder darf man ja laut dem Urteil aus Karlsruhe nicht für anderes benutzen, insofern eine logische Entscheidung. 8,5 Milliarden Euro Sondertilgung, das vermeidet immerhin, dass, wenn jetzt ja ab 28 diese ganzen Kredite getilgt werden müssen, dann verringert das die mögliche oder den Spielraum der Neuverschuldung, der Schuldenbremse wird auch häufig jetzt noch ignoriert. Wenn das jetzt vorher schon sondergetilgt wird, hat man immerhin nicht so eine dämpfende Wirkung auf die mögliche Neuverschuldung ab 28. Das ist insofern gut. Die EZB hat außerdem den Leitzins zum fünften Mal gesenkt auf jetzt 2,75%. Christine Lagarde sagt, die Inflation in der Eurozone wird kurzfristig noch schwanken. Wir werden 25 aber unser Inflationsziel von 2% erreichen. Geopolitische Krisen können dafür sorgen, dass die Energiekosten und Frachtpreise ansteigen und Umweltkatastrophen können die Lebensmittelpreise erhöhen. Ob die EZB die Leitzinsen noch weiter absenkt, werde man auf Basis der aktuellen Daten von Fall zu Fall entscheiden, das, was sie immer sagt. Interessant ist das vor allem in Bezug auf die USA, denn die haben die Leitzinsen nicht weiter abgesenkt. Donald Trump hatte zwar lautstark danach gefordert, aber der US-Notenbankchef Jerome Powell hat den Leitzins am Mittwoch bei 4,25% bis 4,5% belassen und dazu auch ganz klar gesagt, warum. Ja, wir wissen, dass eine zu schnelle oder zu starke Lockerung der geldpolitischen Restriktionen den Fortschritt bei der Inflationsbekämpfung beeinträchtigen könnte. Ja, 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 das ist noch großes Blabla. Viel wichtiger ist, was er hier sagt. Die US-Notenbank erläutert in ihrem Statement, dass sie auf Grundlage der hereinkommenden Konjunkturdaten des Ausblicks und jetzt Abwägung der Risiken entscheiden werde, wann und in welchem Umfang weitere Zinsschritte folgen. Paul betonte, es gelte die Auswirkungen der politischen Veränderungen auf den Feldern Zölle, Einwanderung, Fiskal- und Regierungspolitik zu analysieren. Nach dem Motto, wir machen erstmal nichts, solange wir nicht sehen, was Donald Trump hier eigentlich fabriziert. Und wenn er jetzt einen Handelskrieg vom Zaun bricht, dann werden wir vielleicht anders reagieren müssen, wenn dann die Preise steigen. Das ist Donald Trump ein Dorn im Auge. Er wollte eigentlich Paul weghaben. und sinkende Zinsen, weil das für die US-Wirtschaft natürlich gut wäre. Das bekommt er aber nicht. Also auch ein bisschen ein Machtsymbol, eine Machtdemonstration von Jerome Powell gegenüber Trump. Das ist sicherlich was, was Trump gut gebrauchen kann. Weil wir gerade angesprochen haben, Thema Zölle. Auf Kanada, Mexiko und China hatte die USA weitreichende Zölle verhangen. Ab Dienstag würden auf US-Importe Zoll in Höhe von 25% fällig. Auf Kanada, Mexiko und China hatte die USA Zölle verhangen. Die wiederum haben mit Gegenmaßnahmen jetzt reagiert. Ab Dienstag würden auf US-Importe Zölle in Höhe von 25% fällig, sagte Kanadas Premier Trudeau. Mexiko und China ziehen ebenfalls Gegenzölle in Betracht. Peking will vor allem vor der Welthandelsorganisation klagen. Die von Kanada geplanten Zölle seien für eine breite Palette von US-Gütern im Gesamtwert von 155 Milliarden Dollar vorgesehen, erklärte Trudeau. Daneben erwäge die kanadische Regierung Maßnahmen in anderen Bereichen, etwa im Handel mit kritischen Mineralien. Trudeau warnte zugleich vor einem Bruch der langjährigen Beziehung zwischen beiden Ländern. Dem zuvor gegangen war, dass Donald Trump seine Drohung wahrgemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt hatte. Er unterzeichnete entsprechende Anordnungen. Demnach werden Zölle in Höhe von 10% auf alle Einfuhren aus China und 25% auf Importe aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada eingeführt. Für Energieeinfuhren aus Kanada wiederum soll nur ein Satz von 10% gelten. In Klammern, weil Trump weiß, das macht sofort das Leben hier teurer, also ist er da ein bisschen vorsichtiger. Er kritisierte nicht nur Ungleichgewichte im Handel, sondern hat den drei Ländern auch vorgeworfen, den Schmuggel der oftmals tödlichen Droge Fentanyl in die USA diesen Schmuggel zu unternehmen. Mexiko und Kanada beschuldigte er zudem, illegale Migration in die Vereinigten Staaten nicht ausreichend zu behindern. Ja, das ist also der Anfang eines Handelskriegs, den wir hier erleben. Ja, Zölle und Gegenzölle dazu. Buhrufe in Kanada, als die US-Nationalhymne bei einer Sportveranstaltung gespielt wurde. Und Donald Trump hat jetzt angekündigt, dass er mit Kanada und Mexiko über die Zölle sprechen, ergo verhandeln will. Das ist der typische Donald Trump. Ja, erstmal vorbrechen, Schaden anrichten, um dann zu sagen, okay, jetzt finden wir irgendwie eine Lösung und machen irgendeinen Deal. Hat man schon öfter gesehen, das Muster von ihm. Mal gucken, was dabei herauskommt. Im gleichen Zusammenhang hat er aber auch angekündigt, dass die Europäische Union bald mit Zöllen belegt würde. Er habe zwar keinen Zeitplan, aber es würde sehr bald sein. Ja, die Börsen haben darauf natürlich negativ reagiert, sowohl der DAX als auch die asiatischen Börsen. Denn sowohl China als auch Deutschland machen natürlich ein Riesengeschäft im Außenhandel mit den USA. Wenn das mit Zöllen geplättet wird, dann leidet da natürlich die Wirtschaft runter und am Ende auch die Aktionäre. Außerdem hat Donald Trump angekündigt, beziehungsweise noch genauer sein neuer US-Außenminister Rubio, die US-Entwicklungshilfe einzustampfen. Das US-Außenministerium hat den vorübergehenden Stopp der Entwicklungshilfe für das Ausland bestätigt. Außenminister Rubio hatte eine Überprüfung aller ausländischen Hilfsprogramme eingeleitet, um sicherzustellen, dass sie effizient seien und mit der US-Außenpolitik im Rahmen der America First Agenda übereinstimmten, so das Ministerium. Die Maßnahme stehe im Einklang mit einem Dekret von Donald Trump. Die Überprüfung und Neuausrichtung der Auslandshilfe im Namen der hart arbeitenden Steuerzahler sei nicht nur richtig, sondern ein moralisches Gebot. Ja, man sorgt sich jetzt natürlich um ganz viele extrem wichtige Programme, beispielsweise droht der Behörde für internationale Entwicklung, drohen Disziplinarmaßnahmen für die Mitarbeiter, man sorgt sich um Ukraine-Hilfe, man sorgt sich um internationale Programme, beispielsweise in Afrika gegen AIDS und HIV. Ja, ganz viel Kritik von sowohl den Demokraten, also der Opposition, als auch von Hilfsorganisationen. Das ist ja völlig klar. Die Entwicklungsorganisation Oxfam beispielsweise erklärte, dass Trump einen lange bestehenden Konsens für Auslandshilfen in den USA aufkündige. Die Aussetzung und Schließung, das Ende und schließlich das Ende vieler dieser Programme könne für unzählige Kinder und Familien eine Frage von Leben oder Tod sein. Die christlich orientierte Hilfsorganisation World Relief forderte die US-Regierung unter Trump auf, den Fluss lebenswichtiger Hilfen zu gewährleisten. Investitionen, die das Leben retten und humanitäre Krisen lindern, müssten weiterhin Vorrang haben. Ja, eine sehr, sehr unschöne Entwicklung, die sich einreiht in den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, den Austritt aus der globalen Vereinbarung der OECD zur globalen Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen und vieles mehr. Mal schauen, was wir da noch erleben werden. Auch von Elon Musk werden wir jetzt bald ja immer mehr hören, wenn es um seine Kürzungen im US-Haushalt geht. Schauen wir uns mal an. Wir sehen aber diese Logik, dass also nationalistische Politik bedeutet, wir stellen die Entwicklungshilfe ein, auch nach Deutschland überschwappt, ja. Die Radwege in Peru waren hier lange ein Thema. AfD, FDP und CDU kritisieren das immer wieder. Die nehmen sich ja auch, wie Merz jetzt gezeigt hat, immer mehr ein Vorbild an Donald Trump und kupfern das nach. Wenn die USA schon die Entwicklungshilfe jetzt auch einstampfen, dann werden andere Länder nachziehen. Und das tut der Welt insgesamt nicht gut. Tut übrigens auch der deutschen Wirtschaft nicht gut, denn Entwicklungshilfe ist oft daran gekoppelt, dass man zum Beispiel auch Fachkräfte aus anderen Ländern dann bekommt und ist Teil eines, ja, immer ein wichtiger Teil von Außenhandelsbeziehungen, die deutsche Wirtschaft, ja, das ist der Export, 50% des Bruttoinlandsproduktes, die lebt davon, dass Deutschland gute Beziehungen zu anderen Ländern pflegt und Handelsbeziehungen. Entwicklungshilfe ist meistens ein Teil davon, zudem ein sehr wichtiger Teil, wenn wir überlegen, dass wir ja auch wollen, dass andere Länder auf der Welt sich entwickeln, allerdings ohne so viele Emissionen und so viel Klimavernichtung und Erderwärmung auszulösen, wie wir es in den westlichen Ländern mit unserer Industrialisierung und Entwicklung gemacht haben. Da könnte Entwicklungshilfe eine große Rolle spielen, wenn die abgewickelt wird, ist das natürlich die gegenteilige Entwicklung. Abgewickelt werden sollte eigentlich auch nach Vorstellung der Grünen so einiges an klimaschädlichen Subventionen, beispielsweise in der Ampelregierung. Darüber hat Thilo gesprochen, letzte Woche im Interview mit der noch Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Und in den Ausschnitt hören wir mal rein.
Da hat die Steffi von 2020 gesagt, wir müssen, sobald der Regierungswechsel stattfindet, sofort anfangen, sie abzubauen und der Wirtschaft Pfade aufzeigen, wie sie ohne Subventionen klarkommen. Im Koalitionsvertrag habt ihr reingeschrieben, wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen. Wie viele klimaschädliche Subventionen habt ihr abgeschafft?
Wenig.
Keine.
Und jein und zu wenig. Ich sag trotzdem noch einen Satz.
Wenig, nein, keine. Ihre Antwort, jein. Wenn man ganz genau nimmt, haben sie ja sogar klimafreundliche Subventionen abgeschafft. Zum Beispiel die Förderung für den Kauf von E-Autos.
Der nicht direkt auf Subventionen zielt dazu. Für den Verkehrsbereich bleibt die entscheidende Stellschraube, dass ab 35 keine neuen Verbrennerautos zugelassen werden sollen, dass dann elektrifiziert sein sollen. Du kennst die Pfade, die wir auch für leichte und schwere Nutzfahrzeuge, für den Schiffsverkehr, der jetzt einbezogen wird auf europäischer Ebene in dem Bereich haben.
Ja.
Und das ist die
Ist schon nachvollziehbar, dass dann quasi die neue Spielregel, Neuzulassung nicht mehr mit fossilen Verbrennern hilft, um zu elektrifizieren. Ich will aber daran erinnern, die Ampelregierung hatte auch das ausgegebene Ziel, 2030 schon 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen zu haben, weiter mitgetragen und öffentlich kommuniziert. Und davon sind wir nun wirklich 8 Millionen Autos entfernt. Wir haben es auch im letzten Briefing von letzter Woche wieder mit drin. Da ist auch keine Dynamik drin, die ist eher zurückgegangen. Also wir hatten letztes Jahr mehr Neuzulassungen als diese, wir hatten 24 weniger Neuzulassungen als 23, was E-Autos angeht. Auch der Anteil an den Gesamtneuzulassungen ist zurückgegangen. Und das hängt natürlich mit der Abschaffung dieser Prämie zusammen. Und insofern jetzt einfach zu sagen, ja, Verbrenner aus, was im Übrigen auch schon massiv wieder angegriffen wird und womöglich unter weiteren reaktionären und rechtspopulistischen Regierungen weiter zerlöchert und angegriffen wird und vielleicht irgendwann gekippt wird, ja auch also in Gefahr ist, ne, ist das schon dieses Ende der E-Auto-Kaufprämie da ein großer politischer Fehler gewesen.
Entscheidende Stellschraube auch für Subventionsabbau, Dienstwagenprivileg etc. Was passiert ist, dass eine Subvention sich vorgenommen wurde, als das Verfassungsgerichtsurteil den Haushalt für verfassungswidrig erklärt hatte, den Agrardiesel. Mhm. Wahrscheinlich erinnern sich die ein oder anderen noch an die Camping-Situation, die hier über Tage mit den Trecker-Camps in Berlin herrschten, als es die Proteste dagegen gegeben hat. Und dann dieser Subventionsabbau zur Hälfte wieder zurückgenommen worden ist.
Und dabei war diese
Parallel haben wir beschlossen gehabt, im gleichen Paket, dass es eine Steuer auf Plastikproduktion geben soll. Die hat das Finanzministerium, das dafür verantwortlich gewesen ist, dann nicht umgesetzt, obwohl das eigentlich beschlossen war.
Nun wurde ja diese Agrardieselsubvention ist ja quasi so, wenn man von Milliarden spricht, eine sehr kleine.
Eine dreistellige Millionensumme.
Genau, aber es geht ja bei den Klimaschutzsubventionen um ca. 60 Milliarden laut dem Umweltbundesamt pro Jahr.
Und Ihre Ausrede ist natürlich wieder das Urteil aus Karlsruhe. Die Antwort auf das Urteil aus Karlsruhe hätte auch gewesen sein können, dass wir eine Notlage feststellen im Sinne der Schuldenbremse wegen des andauernden Überfalls von Russland auf die Ukraine und damit 30 Milliarden an Ukraine-Ausgaben auslagern aus dem Haushalt und dann Platz haben für anderes. Also jetzt so zu tun, Geld hat gefehlt, deswegen haben wir irgendwie diverse, also klimafreundliche Subventionen, wie jetzt E-Auto-Kaufprämie, abschaffen müssen oder nicht einführen können. Und gleichzeitig haben wir uns dann diesen Agrardiesel vorgenommen, und da war ja so viel Gegenwind, dass wir nicht anders konnten. Schwache Ausrede.
Ja, an die wirklich dicken Knüppel seid ihr nicht reingegangen, wolltet ihr nicht ran? Warum haben wir Grüne an der Macht, wenn ihr selbst diese wichtigen Klimaschädensituationen nicht, noch nicht mal abbaut, geschweige denn abschafft? Ihr habt sogar mitgemacht, dass eine neue klimaschädliche Subvention eingeführt wurde, temporär, der Tankrabatt. Und die klimafreundliche Subvention, nämlich das 9-Euro-Ticket, habt ihr dann nach und nach wieder teurer gemacht.
Naja, ich finde, du musst dir halt die Frage stellen, was passiert wäre, wenn die Grünen in Regierungsverantwortung gewesen wären. Wir haben ja in diesem Krisenwinter mit dem Tankrabatt, das musst du ja dazu sagen, dass der temporär gewesen ist als Reaktion auf einen Winter, in dem viele Leute richtig Schiss hatten, wie sie da durchkommen sollen. Als so Tipps gehandelt wurden, man solle den Waschlappen benutzen statt der Dusche. Also eine Situation, die, glaube ich, jetzt 2 Jahre später auch schon von einem oder anderen vergessen worden ist. Mhm. Da gab es temporär diesen Tankrabatt.
Aber
dass der nicht kluge, dass der nicht klug gewesen ist und der nicht unsere Idee gewesen ist, aber er hat für viele Leute, ehrlich gesagt, wahrscheinlich mehr psychologische Erleichterung als wirklich Erleichterung im Geldbeutel mit sich gebracht. Und ich finde unsere
Es war ja ungefähr 20 Cent pro Liter, die man da in Anführungszeichen gespart hat. Also dass der Sprit dann irgendwie 2 Euro oder 2,10 statt 2,20, 2,30 gekostet hat. Das war nicht nur psychologische Hilfe, sondern es war doch eine knallharte Hilfe für den Geldbeutel. Dass sie wirklich klimaschädlich war, ja, natürlich rein formell, ne, ist ja klar. Aber dass sie wirklich dem Klima geschadet hat, ist, glaube ich, schwierig zu argumentieren, weil damit ein krasser Preisanstieg von 1,60, 1,70 bei Benzin beispielsweise auf Richtung 2,30, also ein krasser Anstieg, nur abgedämpft wurden. Ne? Und selbst wenn wir nochmal zurückgehen ins Jahr 21, Bundestagswahlkampf, Fridays for Future fordert 180 Euro pro Tonne CO2 als CO2-Preis. Wenn man die auf die damaligen Spritpreise angewendet hätte, wäre man immer noch unter 2 Euro geblieben. Und da waren wir drüber und haben quasi, selbst nachdem er dem der Tankrabatt eingeführt wurde, lag man auch immer darüber. Insofern, es ist formell, nominell eine klimaschädliche Subvention, weil sie fossile Energie günstiger macht, aber ohne real große klimaschädliche Wirkungen, weil sie ja nur einen krassen Preisanstieg abgedämpft hat. Muss man schon dazu sagen. Man könnte aber jetzt auch als Grüne einfach anerkennen, dass das den Leuten für den Geldbeutel einfach geholfen hat und nicht nur psychologisch, genauso wie die Gaspreisbremse oder die Strompreisbremse, die ja auch klimaschädliche, so als klimaschädliche Subventionen durchgehen können. Bei Gas noch viel offensichtlicher als bei Strom, ja. Aber bei Strom ja, hat man auch quasi Strom aus Gas- und Kohlekraftwerken damit subventioniert. Da wurde ja kein Unterschied gemacht. Kann man auch nicht machen. Wäre auch falsch. Und auch nicht praktikabel. Aber auch das sind natürlich formell, nominell klimaschädliche Subventionen gewesen, die aber den Leuten einfach nur einen überfordernden Preisanstieg abgedämpft haben. Und ich würde mal vergessen, dass die Leute, wenn die Preise für Energie so schnell stark einsteigen, ja gar nicht anders handeln können. Ja, die sparen ja auch nicht, wenn der Sprit so teuer ist, sofort beim Autofahren, sondern kürzen andere Ausgaben weg, weil das Autofahren ja keine Freizeitvergnügen ist, sondern genauso wie das Heizen der Wohnung, sondern notwendig ist, um beispielsweise den Alltag zu meistern. Ja, man pendelt zur Arbeit, man geht einkaufen, man bringt die Tochter zur Musikschule, was auch immer. An diesen Fahrten wird ja dann nicht gespart, sondern an anderem. Das heißt, das teuer werden zu lassen, ohne Alternativen, entfaltet eben nicht die Lenkungswirkung, sondern verarmt. Die
Gesellschaft war zu dem Zeitpunkt in einer Situation, wo sowas dringend nötig gewesen ist. Deshalb finde ich eine solche Entscheidung, das temporär zu machen, wo teilweise wirklich Angst geherrscht hat, ob die Heizrechnung zu bezahlen ist. Da haben wir ja auch Subventionen für die Verbraucher, fürs Heizen, auch für Gasheizung ausgegeben. Und auch das fand ich für diese Zeit absolut richtig und notwendig. Ich finde, das sollte man nicht kritisieren und das sollte man auch.
Ich glaube, man kann es eher andersrum auch kritisieren. Warum wurde eigentlich die Gas- und die Strompreisbremse schon so früh aufgegeben?
Auch nicht in so eine Diskurs mit rein tun, habt ihr genug für den Klimaschutz erreicht? Wir haben beim Subventionsabbau nicht genug erreicht. Ich habe aber versucht, deutlich zu machen, dass wir im Verkehr die entscheidenden Weichenstellungen vorgenommen haben. Mhm. Und zwar auf europäischer Ebene, damit es nicht nur in Deutschland ist. Da die Frage der
Also ein deutsches Neuzulassungsverbot für fossile Verbrenner hätte es sicherlich auch mit der FDP nicht gegeben.
Rückabwicklung jetzt im Raum steht. Das wird nicht bleiben, wenn Grüne nicht mehr in Regierungsverantwortung sind. Dass wir die Erneuerbaren in neue Sphären katapultiert haben und dieser Pfad auch fortgeschrieben wird. Mhm. Dass auch wenn jetzt wieder mehr Öl- und Gasheizungen verkauft worden sind, weil Leute halt Investitionsentscheidungen treffen, wahrscheinlich Heizungen früher austauschen als technisch unbedingt notwendig und wir trotzdem im Neubau in Sachsen-Anhalt schon 80% Wärmepumpe hatten. Das heißt, da sehr, sehr viel passiert ist und natürlichen Klimaschutz hatte ich vorhin erläutert. Ja. Das ist ja das, wo ich die Kernverantwortung trage.
Naja, aber das Versprechen, wir bauen klimaschädliche Subventionen ab, hat einfach nicht funktioniert, könnte man auch einfach sich mal eingestehen.
Das heißt, die Bilanz, was Ausbau Erneuerbare, Weichenstellung im Verkehr, natürliche Senken anbetrifft, die kann sich absolut sehen lassen. Und meine, man kann ja alles kleinreden und kaputtreden. Das geht und das ist machbar.
Ich nehme euch nur beim Wort und ihr wolltet die klimaschädlichen Subventionen abbauen.
Das ist dein Job und ich antworte auf diese deine Vorhaltung, aber dennoch, dass man das klein und kaputt reden kann, dass es aber eine Entwicklung ist, die in die richtige Richtung geht und in der wir so viele Schritte vorangekommen sind, wie vorher keine Regierung auch nur auf Wahlplakate geschrieben hat. Und dieses Wahlplakat von Olaf Scholz mit dem Klimakanzler, das hängt ja nicht aus Gründen nicht mehr jetzt nicht rum, zufällig nicht mehr rum, sondern aus Gründen. Er hat sich diese Woche positiv zur Steigerung von Öl- und Gasförderung durch Präsident Trump geäußert. Das wäre eine gute Entscheidung, die Preise auf dem Weltmarkt reduzieren zu wollen. Das ist die Regierung, der Rest der Regierung, mit der wir diese Entscheidung noch hinbekommen haben. Ich finde, klar zu haben, mit welchem Tempo und mit welcher Wucht der Zug, angetrieben im wahrsten Sinne des Wortes von den Ölstaaten, gerade anfängt, in die andere Richtung zu rasen, darüber zu diskutieren und wie man dagegen etwas macht, halte ich wirklich für prioritärer. Wenn mir das Umweltbundesamt auch aufgeschrieben hätte, wie wir es durchsetzen in einer Regierung, die FDP davon überzeugen, dass das gute und richtige Entscheidungen sind, die SPD davon überzeugen, die CDU, Ursula von der Leyen in Brüssel davon überzeugen, wären wir wahrscheinlich noch ein paar Schritte weitergekommen. Das ist ja die Kniffligkeit. Ja. Wie organisierst du Klima- und Umweltschutz in einer Welt, die sich reaktionär verhält, in der es en vogue ist, die Ellbogen nicht nur auszufahren, sondern sie dem anderen frontal auf die Nase zu trümmern? Wie organisierst du in einer solchen Zeit und in einer solchen Welt Fortschritt? Das ist die Kernfrage und nicht 2040 versus 2035. Es tut mir wirklich leid.
Gut. Über die reaktionäre marktliberale Welt können wir gleich zum Schluss nochmal reden. Aber einmal nochmal, erklär das mal unseren jungen Leuten bei den klimaschädlichen Subventionen. Allein im Verkehrssektor in Deutschland werden 25 Milliarden Euro pro Jahr an klimaschädlichen Subventionen, Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, alles Mögliche ausgegeben. Bei dem 9-Euro-Ticket, ob das jetzt 9 Euro geblieben wäre bei der Bahn, da ging es am Ende um 1 bis 2 Milliarden Euro, die der Bund hätte finanzieren können. Also man hätte in den Ländern auch die Kofinanzierung abnehmen können. Wir reden da also von Peanuts im Vergleich zu den dreckigen Subventionen, die aufhören müssen. Wie kann das sein, dass dieses, also das, ich finde, das ist das einzige Erfolgsprojekt im Verkehrssektor dieser Ampel gewesen, wie das nicht durchhaltbar war?
Kannst du mir die Gegenfrage beantworten, wieso die Entscheidung, dass ab 35 nur noch elektrische Pkw zugelassen werden, nicht auf der Erfolgsbilanz steht?
Das war doch schon vorher der Plan.
Nee, das war nicht vorher der Plan. Ich hatte irre Verhandlungen in Brüssel dazu. Es gab Krisenkommunikation innerhalb der Bundesregierung dazu. Das hing am seidenen Faden, das umzusetzen.
Gut, dann bleiben wir. Okay, Verbrennerverbot ist ein Win. 9-Euro-Ticket war ein absoluter Win in der gesamten Bevölkerung. Ja. Und es ging am Ende nur um 1 oder 2 Milliarden Euro. Peanuts im Vergleich im deutschen Bundeshaushalt.
Also ich unterschreibe nicht die Bezeichnung Peanuts.
Im Vergleich zu den dreckigen Verkehrssubventionen.
Leitet aber über zu dem, was ich sagen wollte. 1 oder 2 Milliarden, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, wie viel es zu dem Zeitpunkt gekostet hätte, die wir den Ländern hätten abnehmen müssen. Ich glaube, es ist mehr gewesen, aber ich habe die Zahl nicht im Kopf.
Wenn man sich mit Ländern teilt, 1 Milliarde, wenn man es selber gemacht hätte, 2 Milliarden, das wäre möglich.
Das war genau in der Zeit, als wir ein Verfassungsgerichtsurteil erhalten haben, das den Bundeshaushalt für verfassungswidrig erklärt hat und wo selbst mit der Unterstützung der FDP an die Agrardieselsubventionen herangegangen wurde, weil an allen Stellen versucht wurde, Einsparungen vorzunehmen, Subventionen abzubauen, neue Einnahmequellen zu erschließen. Ich hatte Plastiksteuer angesprochen.
Warum hast du nicht gesagt, Dienstwagenprivileg, weg damit?
Bei der Plastiksteuer ist übrigens interessant, das ist jetzt ja keine Idee der Ampel, sondern das kommt von der EU. Und die wird bisher aus dem Bundeshaushalt gezahlt. Oder wurde bisher aus dem Bundeshaushalt gezahlt. Und dann kam nur die Idee auf, weil wir ja keine Notlage erklären, warum auch immer, aber uns die 60 Milliarden wegen des Klimaurteils fehlen, müssen wir irgendwas anderes machen. Und dann sind sie auf das Thema Plastik gekommen.
Dieselprivileg, weg damit.
Thilo, wenn ich jetzt versuchen würde, die Kabinettssitzung plus das, was Robert Habeck mit Olaf Scholz und Christian Lindner in diesem Herbst an Stunden um Stunden verhandelt wird, hat und was wir alles an Vorschlägen eingebracht, am Widerstand von FDP oder SPD gescheitert ist, verworfen wurde, nicht umgesetzt wurde, dann bräuchtest du ganz, ganz viele 2-Stunden-Sendungen. Es war ein irrer Herbst in dieser Zeit. Da war ja Energiekrise noch lange nicht vorbei. Und es ist, glaube ich, alles diskutiert worden in diesem Herbst an Einsparmöglichkeiten, an Subventionsabbau. Und es ist zu wenig progressiv in diesem Herbst organisierbar gewesen. Und das hat ja letzten Endes auch dazu geführt, dass die FDP sich entschieden hat, nicht mehr weiter regieren zu wollen, weil es ihr offensichtlich noch zu viel gewesen ist. Und deshalb sind wir jetzt in der Situation, dass die Parteien von FDP, CDU, CSU bis zur SPD den Klimaschutz grundsätzlich zurück bauen und auf die lange Bank schieben wollen. Und das ist die Herausforderung für den Wahlkampf und für die Zeit danach.
Schön interessant, dass sie die SPD da immer gleich mit ins Boot nimmt und mit erwähnt. Ja. So viel jedenfalls als kleinen Ausschnitt aus dem Interview mit der Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Das ganze Interview gibt es natürlich bei Jung und Naiv, übrigens Folge 750. Ja. Ein schönes Jubiläum. Wir kommen zum Ende dieser Sendung hier und ich habe nochmal unter das Video aus der letzten Woche geschaut und geguckt, was da für Fragen von euch gestellt wurden. Das könnt ihr übrigens auch diese Woche wieder machen, wenn ihr Fragen habt zu der Sendung heute oder im Allgemeinen, dann stellt die unbedingt da drunter. Ich picke mir die Fragen dann unter diesem Video raus und beantworte sie in der nächsten Sendung, also eine Woche später. Das hat beim letzten Video ehrlicherweise nicht so gut funktioniert. Es gibt also nicht so viele Fragen, daher nicht so viele Antworten. Aber die es gibt, habe ich mal mitgenommen. Und zwar gibt es eine Frage dazu. Was ist eigentlich aus den Kartellabsprachen der Energieversorger, um die Preise während der Dunkelflaute hochzutreiben, geworden, beziehungsweise viel mehr aus der Untersuchung dagegen? Und es stimmt, das Bundeskartellamt hat eine Untersuchung angekündigt, ob große Energieversorger die Dunkelflaute nutzen, um hohe Preise einzuheimsen für ihren produzierten Strom. Also die Dunkelflaute nicht covern, indem sie selber die Produktion hochfahren oder zu wenig hochfahren, damit sie die Preise, hohe Preise abkassieren können. Die Untersuchung läuft. Öffentlich ist noch kein Ergebnis bekannt. Und dann gab es noch eine Frage zum Thema Bitcoin. Was ist deine Meinung dazu, Bitcoin als digitales Gold zu bezeichnen? Bitcoin ist eher digitales Gold als eine Währung. Gold buddelt man halt aus irgendeiner Höhle, Bitcoin aus einem Rechenpuzzle, ja. Gold ist begrenzt, Bitcoin ist begrenzt, insofern haben die auf jeden Fall ähnliche Eigenschaften. Gold hat noch zumindest, einen Wert, einen praktischen Nutzen als Schmuck. Großen industriellen Wert hat es jetzt auch nicht, ja, aber immerhin mehr als Bitcoin, also mehr als nichts. Die Bitcoiner würden wiederum sagen, bei Bitcoin ist man ganz sicher, wie knapp Bitcoin ist. Bei Gold kann halt immer Neues gefunden werden und dann die Angebotsmenge an Gold den Preis verändern. Das hat man bei Bitcoin nicht. Da weiß man, ja, so und so viele werden jetzt noch neu dazukommen. Man nähert sich dieser 21-Millionen-Grenze. Aber Bitcoin als digitales Gold zu bezeichnen, macht durchaus Sinn. Wenn man das allerdings vergleicht, ist natürlich der Energieverbrauch, den der Bitcoin hat, also so viel Strom da reinfließt in dieses System, wie Österreich und Schweiz zusammen in einem Jahr verbrauchen, immens. Das könnte man nochmal mit dem Goldabbau vergleichen, wie da der Energieverbrauch ist. Ja, aber von den Eigenschaften ist Bitcoin auf jeden Fall digitalem Gold oder als digitales Gold besser beschrieben als Währung. Denn eine Währung ist es nicht. Es wird ja auch von keiner Bank ausgegeben. Es ist kein Schuldschein. Also ganz viele Währungseigenschaften erfüllt der Bitcoin eben nicht. Ja. Jetzt möchte ich euch zum Ende nochmal daran erinnern, dass am Mittwochnachmittag der Soziologe und Autor Professor Aladin Elmar Falani zu Gast ist bei Thilo zum Interview. Es geht unter anderem um sein neues Buch Kinder, Minderheit ohne Schutz. Das möchte ich euch sehr ans Herz legen, diesem Interview zu folgen. Das Interview mit der BSW-Chefin Sarah Wagenknecht musste abgesagt werden, weil es am vergangenen Freitag eben rund um diese Abstimmung zum Zustrombegrenzungsgesetz so chaotisch zuging und es dann zeitlich nicht mehr gepasst hat, wird allerdings nachgeholt. Ich möchte damit verbleiben, dass ich euch danke dafür, dass ihr zugesehen habt. Ich freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat. Wenn dem so war, kennt das ja, gern Abo dalassen, Like dalassen, Jung und Naiv abonnieren, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Und wenn ihr Jung und Naiv finanziell unterstützen wollt, seht ihr unten in der Videobeschreibung oder gleich im Abspann, wie das geht. Im Abspann außerdem auch, wer Jung und Naiv im letzten Monat unterstützt hat. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro landet man namentlich eben in jenem Abspann. Bei finanzieller Unterstützung unter 20 Euro sind wir euch trotzdem mega dankbar. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal, nächsten Montag, 19 Uhr. Macht's gut. Ciao, ciao.